Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Katrin Hondel. Schönen guten Tag. Und wir sprechen hier heute unter anderem über Beton. Nicht nur Betonköpfe und scheußliche Massenwohnblöcke haben diesem Baustoff ja ein eher schlechtes Image beschert. Beton gilt auch als Klimakiller. Warum? Darum geht's in unserer Reihe Endlich mal erklärt. Ja, und endlich mal wieder ins Theater, das wäre ja auch was. So ganz langsam geht es jetzt wieder los an manchen Bühnen. Aber ein bisschen ratlos sind die Theaterleute eigentlich überall. Wie soll das funktionieren mit den neuen Regeln für das Theaterspielen? Ist es besser, weiter Angebote im Internet zu machen oder möglichst schnell wieder zu öffnen? Unter anderem um diese Fragen, aber vor allem um die gesellschaftlichen Folgen der Corona-Krise geht es in einem großen Gemeinschaftsprojekt von 6 europäischen Theaterbühnen. Stories from Europe, Crisis and Reflection. Heute Mittag ist es gestartet und Michael Lages hat sich das für Sie angesehen.
Ich lerne. Ich lerne diesen Virus in all seinen Auswirkungen erst allmählich kennen.
Dieser Arzt, vorgestellt vom Berliner Ensemble, lernt am Virus, was es heißt, im Krankenhaus und auch sonst zu entscheiden, wer gleich behandelt wird und wer erst später oder gar nicht. Derweil freut sich dieser Taxifahrer aus Turin zunächst noch darüber, wie schön leer doch alles sei, die Straßen vor allem und überhaupt.
Per me non è cambiato molto. Prima guidavo con il traffico, adesso guido con il virus.
Du kannst die Leute nicht im Haus halten. Du musst rausgehen. Du musst ihnen die Maske übers Gesicht ziehen und das nervt die. Und einige verstehen das nicht. Die fühlen sich richtig bedroht sogar, weil sie das nicht verstehen. Die fummeln dann dran rum. Und das ist Arbeit.
Hier spricht die Frau aus dem Pflegeheim, die verzweifelt an der eigenen Hilflosigkeit angesichts immer neuer Regeln. Und aus Kopenhagen meldet sich die Enkelin, die die Oma nicht begleiten durfte im Sterben.
Die älteste Freundin und Go, du schon mal 10 Millionen Stjana, fast... Ja, kegelig Hustenfest.
Wir haben unsere Holzwerkstatt. Wir kochen gemeinsam. Und wir versuchen mit jungen Erwachsenen, die auf diverse Weisen durchs Raster fallen, gemeinsam Lebensentwürfe zu finden. Also Berufsbezeichnung, Psychologe und Tischler.
Und nichts mehr funktioniert hier im System dieses engagierten Helfers, seit er auf Abstand und Desinfektion achten muss. Das Modell, sein Modell, ist am Ende. Auch ziemlich schräge Versuche gibt es beim Umgang mit dem Virus. Mit Gruß aus Stockholm wünscht sich ein Patient in ambulanter psychiatrischer Behandlung ein monströs großes Aquarium, in dem er Raubfische halten will, immer gut gefüttert mit frischem Fleisch. Die Einsamkeit hat in ihm eine andere, auch sehr beunruhigende Krise ausgelöst. Der Arzt im Stockholmer Krankenhaus erzählt derweil die Schauergeschichte eines Patienten, der gerade deshalb stirbt, weil er das Virus nicht hat, das Personal sich aber nur nach dessen Regeln richten will.
Blutwerte war nicht gut. Und deswegen hat er ein Blaster im Blut, welches talade für, dass es war eine Leukämie, han drabbats av.
Asthma? Diabetes? Probleme di cuore?
Diese junge Frau aus Turin fragt Krankheitsrisiken ab, wenn sie Lebensversicherungen am Telefon verkauft und kommt nicht über die Allgegenwart des Todes hinweg, die jetzt das Virus auslöst bei der Kundschaft. Diese knappen Soli nehmen die Reaktionen des oder der Einzelnen ins Visier. Die Gesellschaft, in der sie alle arbeiten und verzweifeln, funktioniert als Echoraum um sie herum. Die Kamera bildet den sehr zurückhaltend ab. Die große Kunst des pointiert welthaltigen Solos ist hier mit erstaunlicher Kraft und Klarheit zu erleben, auch auf allerengstem Raum. Wie bei diesem jungen Medizinstudenten in Budapest, dem über der Hilfe für andere die eigene Welt komplett zu Schanden geht.
Staatsministerin, hun siger i pressemødet, at hun gerne have, at alle skal vide, at når vi kommer tilbage efter åbningen, så er der ikke noget, der vil være, som det var før corona.
Und die Kindergärtnerin in Kopenhagen muss feststellen, wie recht ihre Ministerpräsidentin im Fernsehen hatte. Nichts wird mehr sein wie vor der Viruszeit.
Mir hat sich nichts geändert im Kopf. Aber ich gehöre vielleicht doch eher nicht zu diesen so Menschen, die selbstverliebte Menschen bescheiden. Ja, bescheiden.
Kaum einer tritt der Einsamkeit so entspannt entgegen wie dieser Verkäufer. Fast alle anderen Reflexionen über das bis vor kurzem Undenkbare durchziehen Angst, Trauer und Wut. Am Grab der Mutter aber erinnert sich ein Junge aus Barcelona an die letzten Partybilder mit der Toten.
Coronavirus, Flash, Foto.
Glücklich, wem Melancholie die Trauer erleichtert.
Soli zur Corona-Krise. Michael Lages berichtete über Stories from Europe, ein Gemeinschaftsprojekt von 6 europäischen Theaterbühnen, zu sehen seit heute Mittag im Internet. Sie hören den Deutschlandfunk Kultur heute. Es ist 17.40 Uhr und hier im Studio ist jetzt Christiane Vielhaber und das bedeutet, wir sprechen über Kunst. Und zwar über die erste Ausstellung nach der Corona-Pause im Skulpturenpark Waldfrieden in Wuppertal. Arbeiten von Sean Scully sind da zu sehen, dem irisch-amerikanischen Künstler. Das Ganze war als Werkschau angekündigt, aber so ganz komplett ist die nicht geworden, oder?
Es soll zum Beispiel noch die große Skulptur kommen, die in Münster auf dem Domplatz steht seit geraumer Zeit. 11 Tonnen schwer, die bringt man mal auch nicht so schnell rüber. Und dann war natürlich auch Corona, dass vieles nicht angeliefert werden konnte. Also einfach durch die Lieferung, durch die Grenzkontrollen. Und so hat man sich jetzt darauf besonnen, man nennt das einfach Work in Progress und hofft, dass die Besucher immer wieder kommen, bis sie Ende Januar dann endgültig fertig sein wird und wie dann viele Skulpturen im Außenraum und in den 3 Pavillons stehen werden.
Die Arbeiten von Scully, die sind ja, Sie haben es auch gerade schon angedeutet, die sind ziemlich monumental und oft aus Metall. Jedenfalls was die Skulpturen eben angeht. Wie wirken die denn da im Wuppertaler Parkgelände in der Natur?
Ja, in der Natur ist jetzt erstmal nur eine zu sehen und die ist aus Bahnschwellen. Die ist auch riesig, die ist also 4 Meter hoch und dann diese schweren Bahnschwellen. Aber sie steht in einer Lichtung. Und was ich das Tolle fand, da sind nicht so geschlossene Körper, die Schwelle über Schwelle, sondern die Schwellen sind ja alle benutzt. Und je näher sie rankommen, dann können sie durch diese Ritzen sehen sie Licht und sehen sie die Landschaft und sehen sie den Wald. Also das ist auch irgendwie was Lebendiges und einfach nicht was fertig Gebautes, Hingeklotztes.
Inside Outside ist der Titel der Ausstellung, habe ich jedenfalls gelesen. Ich weiß nicht, ob der sich geändert hat. Besonders aussagekräftig ist das ja nicht. Aber was ist denn drin zu sehen? Also in den Ausstellungshallen gibt es zum Beispiel auch Malerei von Scully?
Ja, es gibt es sind 3 Hallen und in der einen Halle ist wesentlich Malerei und das ist so typisch für ihn. Man sagt immer, das ist der Maler der Streifen. Und Sean Scully sagt selber, Thema sind nicht Streifen, sondern wie sind sie gemalt? Und er sagt auch, jedes Bild von den Skulpturen, sagt er das weniger, ist ein Selbstporträt von mir. Also je nachdem, wie ich mit dem Pinsel quer oder hochkant über die Leinwand gehe, das ist mein Gefühl, die Farben kommen aus der Erinnerung und das hat mit abstrakt nichts zu tun. Die Malereien bestehen im Wesentlichen auch eben aus farbigen Streifen, wobei man bei Scully sagen kann, so richtig bunt ist es nie. Also es sind so Ockertöne, Brauntöne, Orange und weil er so viele Schichten übereinander malt, was wiederum dann mit seinen Skulpturen zu tun hat, weil er Schicht über Schicht über Schicht legt, sind es nie klare Farben, die wir meinetwegen von Mondrian kennen, obwohl er sich auch auf ihn beruft. Aber das liegt einfach an der Bildordnung.
Dass er sich auf Mondrian beruft, überrascht eigentlich nicht. Aber er hat ja auch mal über sich gesagt, ich bin ein Romantiker. Und das überrascht er dann schon, also angesichts dieser ja eher minimalistischen Strenge von seinen Arbeiten. Lässt sich denn da jetzt im Wuppertaler Skulpturenpark irgendwie nachvollziehen, was er damit meinen könnte, wenn er sich als Romantiker bezeichnet?
Ja, er sagt, Minimalismus, das ist was für Puritaner. Das ist bei ihm alles Gefühl, es ist alles Erinnerung. Und wenn er seine Skulpturen aufbaut oder seine Bilder aufbaut, so sind bei den Bildern zum Beispiel, sind es immer Fenster. Also da sind kleine Fenster drin. Manchmal sind die Streifen horizontal und vertikal unterbrochen. Dann hat er wirklich was rausgeschnitten. Manchmal hat das auch nicht rausgeschnitten, sondern zunächst mal überstrichen von oben nach unten oder von rechts nach links. Und dann hat er da so einen kleinen Störfaktor reingemacht. Und wenn ich sage Fenster oder Säulen oder dieses Aufbauen, er kommt eigentlich von der Architektur. Und er sagt, wenn er, als er das erste Mal in New York war, und darum ist er nicht von ungefähr auch später 84 amerikanischer Staatsbürger geworden, weil er da gesehen hat, da kann er leben, da ist die Kunst, die ihn fasziniert. Und eben nicht die Farbfeldmalerei, die so ganz sauber ist. Er ist sehr unperfekt und seine Linien sind eben nicht mit dem Lineal gezogen, sondern so aus der Hand. Aber was ihn fasziniert, ist das Gebaute in der Architektur. Und wenn er so durch die Stadt gegangen ist und dann hat er die Hochbahnen gesehen und dann hat er die Hochhäuser gesehen und so alles en passant. Und wenn er dann zu Hause war, das glaube ich ihm wirklich, das kann man auch in dieser Ausstellung sehen, in den Skulpturen und in der Malerei, da sind Gebäude, also er baut vor sich was auf, aus den Gedanken und er baut etwas auf, wo wir uns auch ja so ein bisschen einfühlen können. Nicht unbedingt romantisch, aber doch so eine Einfühlung haben oder so eine Idee, was es eigentlich ausmacht, im Atelier zu stehen und aus der Erinnerung zu malen, ohne gegenständlich zu sein.
Und auch diese Ausstellung baut sich also noch so langsam auf, während Sie noch mal hingehen?
Ich kann das jetzt nicht so sagen. Man denkt immer, ich möchte noch mal. Nur zum Beispiel so eine Mauer, die er häufig baut, wie Richard Long, der bei seiner Land Art dann auch die Steine aus dem Gebiet holt, wo er gerade ist. Das wird er jetzt in Wuppertal mit Kalkstein machen. Also so eine Mauer habe ich schon mal gesehen und so eine Glaswand habe ich auch schon mal gesehen. Aber jetzt ist es einfach für Leute, die überhaupt keine Ahnung haben von Scully, ist das ein ganz, ganz toller Eindruck. Und also ich finde es sehr gelungen.
Dankeschön. Christiane Vielhaber war das über die Kunst von Sean Scully zu sehen im Wuppertaler Skulpturenpark Waldfrieden. Ob Kunst systemrelevant ist oder nicht und ob sie es überhaupt sein sollte, darüber wurde ja in den vergangenen Wochen schon viel diskutiert, als Systemrelevanz auf einmal unheimlich relevant geworden war. Beim Berliner Poesiefestival stellte sich die Frage zumindest sprachlich schon mal sehr viel eleganter, welche soziale Kraft liegt in der Poesie? Was ist mit L'art pour l'art oder ist womöglich alle Poesie politisch? Cornelius Wüllenkämper hat für Sie auf dem Festival nach Antworten gesucht.
Wir sind die Stadt und wir haben beschlossen, mit bestem Wissen und Gewissen die Dinge uns zu benennen.
Gemeinsam mit zwei Free-Jazz-Musikern breitete der kongolesische Dichter und Moderator Fiston Mwamba Mujila einen musikalisch-poetischen Soundteppich aus. In Mujilas Panel »Die unerhörte Poesie Europas schwarze Diaspora« las der gebürtige Simbabwer Kayu Shingonyi über die Diskriminierung schwarzer Menschen im Vereinigten Königreich. Die Spoken-Word-Dichterin Raquel Lima ist in Portugal geboren und hat ihre Wurzeln in Angola. Sie dichtete eine Fantasie über eine verpfändete Demokratie, die die Schwarzen auf den Feldern vergessen habe.
Politics nowadays is often driven by differences.
Politik wird heute durch Unterschiede angetrieben. Zwischen links und rechts, arm und reich, zwischen den sogenannten Bürgern und den Migranten. Für mich ist die Poesie wie ein Gehirntraining, bei dem man lernt, neue Verbindungen zu schließen zwischen Ideen, die nie zuvor verbunden waren.
To connect ideas that were never connected before.
So brachte die Belgierin Maud van Howard das gedankliche Leitmotiv des Festivalprogramms auf den Punkt. In einem Video stellte die junge Dichterin und Aktivistin ihren Turm zu Babel vor. Die 15 Meter hohe Holzinstallation bietet eine Lesebühne für ausdrücklich alle Gesellschaftsgruppen. Hat Poesie also eine soziale, gar politische Funktion? Die Politik, so van Howard, suche die Ordnung auf der Straße. Und Poesie, das sei Unordnung auf dem Papier.
In that sense you could say that every poem is a little society of words.
In diesem Sinne könnte man sagen, dass jedes Gedicht wie eine kleine Gesellschaft von Wörtern ist, die ihre eigene Geschichte haben, ihren eigenen kulturellen Background. Und dennoch müssen sie zusammenleben, wie schwierig und merkwürdig das auch sein mag. In diesem Sinn ist zu polarisieren das genaue Gegenteil von poetisieren, wenn man das so sagen kann.
Das eindringlichste Beispiel für politische Poesie lieferte der Iraker Kadem Kanyar, geboren im Ersten Golfkrieg und Zeitzeuge des staatlichen Zerfalls unter dem IS-Terror, hat Kanyar die sogenannte Kulturmiliz ins Leben gerufen. Poesie, so sagt er, sei ihre Waffe.
Sollen wir eine romantisierte Welt imaginieren, während wir in der Hölle leben? Stattdessen gingen wir auf Friedhöfe, lasen Lyrik auf Gräbern, schrieben Texte für die Toten, gingen in Autos, die durch Autobomben explodiert waren, und lasen in ihnen inmitten von Leichenresten. Wir lasen auf Minenfeldern, den Überbleibseln der US-amerikanischen Invasion im Irak, in zerbombten Häusern. Wir reinszenierten IS-Massaker als eine Art Persiflage auf ihre Tötungsweise.
Der Lyrikbegriff des Festivals war in diesem Jahr so erweitert wie nie zuvor. Die deutsche Popmusikerin Bernadette Lahengst etwa präsentierte ihr soziokulturelles Projekt im Ort Weißwasser in Sachsen, wo sie Rückkehrer aus dem Westen und am Ort gebliebene zum gemeinsamen Chorsingen einlud. Aus Bundestagsreden montierte die Publizistin Katrin Pasig mit Hilfe digitaler Werkzeuge ihr Gedicht namens Eins nach dem anderen.
Erst ungläubig und dann zu langsam. Erst bayerisch und dann subsidiär. Erst schießen und dann denken. Erst Gruppenklage und dann weiß niemand, wie es weitergeht.
Poesie bleibt so lange politisch, wie sie im kunstvollen Umgang mit Sprache über eine konkrete politische Aussage hinausgeht. Und das war leider nicht bei allen Beiträgen dieses Festivals zu erkennen. Nur wenn das Spiel mit der Sprache es schafft, Brücken zu schlagen in neue Denkräume und in fremde Lebenswelten, wenn sie Verbindungen knüpft, wo vorher Trennung war, dann scheint der politische Charakter der Poesie auf.
Poesie und Politik. Cornelius Wüllenkämper berichtete über das Berliner Poesiefestival, das gestern zu Ende gegangen ist. 17.51 Uhr ist es jetzt.
Endlich mal erklärt.
Tja, und da sprechen wir heute über Beton. Ein Baustoff, aus dem wunderbare Meisterwerke der Architektur gemacht sind. Zum Beispiel in Frankreich, in Le Havre, wo Auguste Perret nach dem Zweiten Weltkrieg ein ganzes Stadtviertel und eine tolle Kirche gebaut hat. Alles aus Beton. Aber so schön und gelungen dieses Ensemble ist, Beton hat nicht den allerbesten Ruf. Schließlich sind auch die ruinösen, halbvollendeten Häuser am Mittelmeer aus Beton oder scheußliche Massenwohnblöcke in traurigen Vorstädten. Und in der Klimakrise kommt nun noch ein Minuspunkt dazu. Beton gilt als Klimakiller. Alles über Beton erklären, das kann jetzt der Architekturkritiker Nikolaus Bernau. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Ja, wie ist das? Ist Beton wirklich ein Klimakiller, Nikolaus Bernau?
Das kann man mit Fug und Recht besagen. Also je nach Berechnung nach aktueller Berechnung sind etwa 8-15% aller CO2-Ausgasungen weltweit im Zusammenhang mit Beton entstanden oder entstehen im Zusammenhang mit Beton. Das ist mehr als die Volkswirtschaften der Niederlande und Großbritanniens zusammen produzieren an CO2-Ausstoß. Das liegt im Wesentlichen daran, dass bei dem Austrocknen des Zements, aus dem Beton eben wesentlich besteht, dass bei dem Austrocknen ganz viel Kohlendioxid entsteht. Das sind etwa 2,8 Milliarden Tonnen. Und dazu kommt noch, dass bei der Produktion des für den Beton notwendigen Kalksteins und des Calciumoxids wiederum CO2 frei wird, einfach bei den Brennvorgängen. Und dass diese Brennvorgänge dann außerdem noch im Normalfall mit fossilen Brennstoffen stattfinden. Das heißt, man hat eine riesige ökologische Negativbilanz und zu der kommt dann außerdem noch die Kosten von Stahl und von Sand dazu.
Ohne Stahl, kein Stahl, Beton, klar. Da war ja Auguste Perret, den ich schon erwähnt habe, der Pionier und Meister. Und Stahl und Eisen sind auch Gift für die Klimabilanz, oder wie ist das?
Leider ja. Also man muss wirklich sagen, Perret ist ein großartiger Betonarchitekt gewesen oder Le Corbusier oder Hans Scharoun. Aber nichtsdestotrotz ist die Sache die, der Stahlbeton funktioniert ja deswegen, weil Stahl und Zement praktisch die gleichen Ausdehnungskoeffizienten haben. Das heißt, sie dehnen sich unter Wärme oder gleich aus oder schrumpfen unter Kälte gleich zusammen. Es gibt also nur ganz, ganz feine Haarrisse. Das ist der Witz bei Stahlbeton. Das Problem ist dafür, dass man eben auch Stahl dafür braucht. Und Stahl muss durch seine Transportherstellung, durch den Abbau in Bergwerken, durch die Verhüttung dann später eben auch automatisch einen sehr, sehr hohen CO2-Ausstoß haben. Mhm. Das ist das eine. Das zweite ist, das gilt genauso für Sand. Beton ohne Sand funktioniert überhaupt nicht. Man braucht ihn als Zuschlagstoff, um eben überhaupt erstmal die Masse von Beton herzustellen. Und dieser Sand unterscheidet sich aber ganz groß. Also man kann nicht einfach irgendwelchen Sand nehmen aus der Büchse, sondern man muss gute Sande nehmen. Wüstensande beispielsweise kommen gar nicht in Frage, weil die Körnung viel zu weich ist und weil die Rundkörner viel zu rund sind. Meersand kommt überhaupt nicht in Frage. Die DDR hat das katastrophal vorgemacht. Deswegen sind also tausende von Kilometern von Bahnschienen kaputt gegangen, weil dort Salz drin ist. Mhm. Das heißt, man muss den Sand abbauen. Es gibt eine Sandkrise, weil es so viel Betongebau gibt.
Jetzt versuche ich noch ein letztes auf der Suche nach Argumenten für Beton trotz Klimakrise. Was ist mit Recycling? Also wenn die Rohstoffe nur auf Kosten des Klimas zu haben sind, könnte man nicht einfach scheußliche Betonbauten abreißen und das Material wiederverwenden?
Ist ein sehr großes Problem. Man hat das zum Beispiel mit den Plattenbauten der DDR probiert und das hat leider nicht wirklich geklappt. Es wurde sehr, sehr teuer. Man hat die Sachen zwar demontieren können und dann einzelne Platten weiterverwenden, aber letztlich hat sich das überhaupt nicht gelohnt. Dann muss eben immer, das ist auch eine Bauvorschrift, muss das Eisen aus dem Beton herausgezogen werden. Danach hat man im Grunde genommen nur noch Straßenschotter. Das heißt, im Grunde genommen ist das Einzige, was man mit bereits verbautem Beton machen kann, ihn einfach stehen lassen. Und so lange wie irgendwie möglich nutzen und ansonsten versuchen, so wenig wie möglich neuen Beton zu nutzen.
Dankeschön. Nikolaus Bernau war das über die Zusammenhänge zwischen Beton und Klima in unserer Reihe endlich mal erklärt. Dieses und alle anderen klärenden Gespräche finden Sie übrigens auch bei uns im Netz auf deutschlandfunk.de und natürlich auch in der DLF-Audiothek-App. So. Und hier und jetzt im Radiostudio ist Jörg Biesler mit den Kulturnachrichten.
Ja, und mit einigen Veränderungen, zum Beispiel in der Denkmallandschaft. Denkmale sind ja eigentlich als langfristige Ehrung gedacht, aber die Zeiten ändern sich nun mal. Nichts ist in Stein gemeißelt und was in Erz gegossen wurde, kann wieder eingeschmolzen werden. Nachdem DemonstrantInnen während der Black Lives Matter-Proteste das Denkmal des Politikers und Sklavenhändlers Edward Colston in Bristol gestürzt hatten, kommen im Verlauf der Rassismusdebatte mehr und mehr Denkmale in die Diskussion. Am Hafen von Poole in Südengland soll eine Statue des Gründers der Pfadfinderbewegung, Robert Baden-Powell, entfernt werden. Zunächst erstmal, um sie vor Beschädigung zu schützen. Baden-Powell war Ende des 19. Jahrhunderts als Offizier für das britische Empire im südlichen Afrika im Einsatz. Dort kam er auf die Idee, Kinder als Späher, Botschafter und Fährtenleser einzusetzen. Im heutigen Simbabwe soll er an der unrechtmäßigen Hinrichtung von Kriegsgefangenen der heimischen Bevölkerung beteiligt gewesen sein. Außerdem wird ihm vorgeworfen, rassistische und homophobe Ansichten vertreten sowie freundschaftliche Beziehungen zu Vertretern der Hitlerjugend unterhalten zu haben. Auch in Neuseeland gibt es Neubewertungen und dadurch Veränderungen. Noch 2013 hatte man in der Stadt Hamilton dem Namensgeber John Hamilton eine Statue errichtet, die nun auf Antrag der örtlichen Maori wieder entfernt wurde. John Hamilton war britischer Militärkommandant und kämpfte gegen die Maori. Der Stadtrat nannte die Statue nun ein Symbol für kulturelle Zwietracht und Unterdrückung. Die Maori wünschen sich auch die Rückkehr der Stadt zu ihrem ursprünglichen Namen, Kirikiriroa, was so viel heißt wie lange Kiesbank. Das dürfte dauerhaft Akzeptanz haben. Anders als das Verhalten des britischen Königshauses. In Belgien sind aus Protest gegen die frühere Schreckensherrschaft des Landes im Kongo Statuen des ehemaligen Königs Leopold beschädigt worden. Auch Straßenschilder mit seinem Namen wurden in der Nacht übermalt. Online-Petitionen mit zehntausenden Unterschriften fordern einen Abbau der Statuen. Unter der Herrschaft Leopolds II. Wurde der Kongo, der rechtlich persönlicher Besitz des Königs war, systematisch ausgeplündert. Millionen Menschen kamen unter der Terrorherrschaft ums Leben. Prinz Laurent von Belgien, der jüngere Bruder des heutigen Königs Philipp, zeigte für die Forderung hingegen kein Verständnis. König Leopold II., sagte er, sei selbst nie in den Kongo gereist. Die Menschen dort hätten also nicht unter ihm leiden können. Einiges also wird sich auch noch ändern müssen. Verändern muss sich wohl auch unser Bild von den Maya. Archäologen haben im mexikanischen Tabasco eine gigantische Maya-Stätte entdeckt. Die sogenannte LIDAR-Technik führte zu dem Fund. Mit ihr können Archäologen aus der Luft den Untergrund durch den Bewuchs hindurch scannen. Entdeckt wurde so eine rechteckige Plattform von 400 mal 1400 Metern Ausdehnung und 15 Meter Höhe. Eine der größten Konstruktionen In ganz Mittelamerika ist das, entstanden wahrscheinlich als Kultstätte einer nomadisch lebenden Kultur. Und dann noch Wünsche nach Veränderung. Ein Kunstwerk aus Anlass der deutschen EU-Präsidentschaft, die am 1. Juli beginnt, sammelt Botschaften und Ideen von Kindern und Jugendlichen zur Zukunft unseres Planeten. Earth Speaker heißt die Arbeit von Olafur Eliasson, die aus einer Smartphone-App und einer Plattform im Internet besteht.
Na, das ist doch schön. Vielen Dank. Das war Jörg Biesler mit den Kulturnachrichten in Kultur heute. Ich bin Katrin Hondl. Danke fürs Zuhören und natürlich auch fürs Weiterhören. Die ersten Teile des Konjunkturpakets im Kabinett, das ist ein Thema gleich in den Informationen am Abend hier im Deutschlandfunk. Einen schönen Abend wünsche ich Ihnen.